Radio 1.
Wir sind bei Syriens Mauerfallmoment. Nach fast 54 Jahren Diktatur und 13 Jahren Bürgerkrieg ist das Assad-Regime plötzlich Geschichte und Russland um ein paar weltweit unbeliebte Bewohner reicher. Assad und seine Familie nämlich. In welche Richtung das Land jetzt steuert, ist die bange Frage. Die neue, aus der islamistischen HTS-Miliz hervorgegangene Übergangsregierung verspricht, ich zitiere, Stabilität und Ruhe. Aber nicht nur geflohene Christen haben da mittlerweile so ihre Zweifel. Bente Scheller leitet das Referat Nahost und Nordafrika bei der Heinrich-Böll-Stiftung und von ihr wollen wir hören, wie groß denn die Chancen ihrer Meinung nach sind auf Ruhe und Stabilität im Land. Guten Tag, Frau Scheller.
Guten Tag, Herr Wiebrecht.
Ja, für wie realistisch halten Sie diese Aussichten, dass es nicht zu neuen bürgerkriegsähnlichen Zuständen kommt?
Zumindest halte ich es erstmal für verheißungsvoll, dass es bislang nicht dazu gekommen ist. Denn das ist ja überhaupt nicht selbstverständlich in Zeiten des politischen Umbruchs, dass es hier halbwegs ruhig vonstatten geht. Und das haben wir bislang erlebt. Deswegen denke ich auch, die Chancen stehen jetzt nicht so schlecht. Ich glaube aber auch vor allen Dingen ist es das, was viele Bürgerinnen und Bürger Syriens sich wünschen. Sie haben wirklich sehr gewaltreiche Jahre hinter sich, die von Flucht und Vertreibung für zumindest die Hälfte der Bevölkerung geprägt waren. Und deswegen denke ich, sie sind alle darauf aus, dass eine solche Zeit anbrechen möge.
Welche Signale vernehmen Sie denn aus dem Land? Also wir bekommen beispielsweise mit, dass die Schlangen an den Brotausgaben, in öffentlichen und auch karitativen, sehr lang sind. Wir hören, dass die Lebensmittelpreise sehr hoch sind. Wir hören auch, dass die Feste auf den Straßen mittlerweile jetzt nicht mehr ganz so euphorisch sind. Was hören Sie?
Ich höre sehr viel aus verschiedenen Landesteilen und das mit den Brotschlangen zum Beispiel, das sehe ich im Wesentlichen aus Damaskus. Also ich denke, dass hier im ganzen Land klar ist, die Situation ist seit mindestens einem Jahr sehr schlecht, eigentlich schon seit mehreren Jahren immer schlechter geworden. In allen Gebieten des Landes war es ja zuletzt so, dass über 90% der Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze gelebt haben. Deswegen warten sehr, sehr große Aufgaben auf egal welche Regierung jetzt kommen möge. Und ich denke, die Feiern, da ist vielleicht hier manchmal auch als missverstanden worden, dass all diejenigen, die jetzt jubelnd auf den Straßen hier oder quer auch von Latakia über Damaskus bis Kamischli auf den Straßen waren, dass sie feiern, dass HTS gekommen ist. Nein, sie feiern, dass sie 54 Jahre einer schaurigen Diktatur hinter sich gelassen haben, die wirklich eine so düstere Vergangenheit hat, wie man sie sich hier kaum vorstellen kann. Das heißt, für viele SyrerInnen quer durch das ganze Land ist hiermit ein Moment geschaffen, in dem erstmals eine Chance auf eine wesentliche Verbesserung besteht.
Was wissen Sie denn über den Regierungschef Mohammed al-Bashir und die HTS, die sich von ihrer Al-Qaida-Vergangenheit ja eigentlich losgesagt hat?
Wir haben eine Genese der HTS über die Jahre ja gesehen. Das stand hier auch nicht so im Fokus, weil sie ja beschränkt war auf dieses letzte, auch sehr kleine rebellengehaltene Areal in Syrien, in Idlib. Da hat die HTS ja bereits die führende Rolle in den letzten Jahren gespielt und auch eine Art Lokalregierung aufgesetzt. Das heißt, sie kommt mit einer gewissen Regierungserfahrung und Mohammed al-Bashir ist jemand, den sie jetzt von dort aus sozusagen mitgebracht haben und eingesetzt haben mit dieser Funktion, eine Übergangsregierung zu bilden. Er gilt als Technokrat und das ist ja auch etwas, wo klar ist, ohne Verwaltungsstrukturen und ohne eine Koordination, wie soll es laufen, sowohl politisch als auch was die Versorgung betrifft, wird es nicht funktionieren. Deswegen denke ich, dass das keine schlechte Erfahrung ist, die er da mitbringt dafür. Aber klar, das, was vielen Sorge bereitet, ist eben nicht das. Das ist die ideologische Ausrichtung von HTS. Die ist definitiv islamistisch. Und diejenigen, die in Idlib bereits unter der HTS gelebt haben, können es nur allzu gut schildern. Es war eine autoritäre Herrschaft. Und während wir jetzt in ganz Syrien Gefängnisse sehen, die geöffnet werden, warten wir bei Idlib immer noch darauf, dass die HTS-Gefängnisse auch geöffnet werden. Dementsprechend ist es nicht rosig und es ist geprägt von einer Ausrichtung, die schwierig ist. Gleichzeitig aber mit Al-Qaida haben sie schon lange nichts mehr zu tun. Wir haben mit HTS auch eine der innersyrischen Kräfte, die zum Beispiel den sogenannten Islamischen Staat tätlich bekämpft haben. Das hat das Assad-Regime größtenteils nicht getan. HTS hat es getan. Also hier sollten wir auch klar sagen, es ist eine nationalistische Kraft. Sie hat versichert und auch gezeigt, ihre Interessen gehen nicht über die syrischen Landesgrenzen hinaus. Und das ist ja etwas ganz anderes, als hätten wir es hier mit Dschihadisten zu tun. Anschläge in Europa brauchen wir zum Beispiel durch HTS vermutlich nicht befürchten.
Wir hören immer wieder alle überall, egal ob in Amerika oder in Deutschland oder auch in Frankreich, das ist ja jetzt auch eine Chance. Diese Chance kann natürlich nur gefördert werden, wenn es wirtschaftliche und soziale Stabilität in dem Land gibt. Wer hat denn da als internationaler Player die meisten Einflussmöglichkeiten?
Ich denke, es wird einerseits wichtig sein, was jetzt über die Grenze mit der Türkei, auch Jordanien kommt, Irak, Libanon, das sind eben die naheliegendsten, über die der Handel wieder florieren kann, der über die letzten Jahre ja weitgehend brach lag. Aber es ist auch entscheidend, wie es sich mit dem Sanktionsregime entwickelt. Das war zugeschnitten auf das Assad-Regime und da denke ich, viele der Sanktionen sind weiterhin sinnvoll, weil sie sich gegen Personen und Organisationen gerichtet haben, die konkret an Menschenrechtsverbrechen beteiligt waren. Aber gleichzeitig ist auch klar, der Fluss internationaler Gelder wäre jetzt nochmal neu zu beleuchten und auch was an Ölexporten zum Beispiel aus Syrien stattfinden darf, unterliegt ja Sanktionen. Das wäre wert zu überprüfen. Hier ist aber natürlich das Hindernis, dass HTS auf der Terrorliste sowohl der EU als auch der USA steht und die Frage, wie geht man damit um?
Jetzt gibt es ja eine schier unüberschaubare Zahl von nicht nur Ethnien und Religionen, sondern vor allem eben auch kleineren Milizen. Gibt es dann doch andere, die man Ihrer Meinung nach auch noch im Auge behalten sollte?
Ganz wichtig finde ich zu verstehen, dass dieser Sieg nicht HTS-Sieg alleine ist. Ohne dass die Kurden dabei gewesen wären, die den gesamten Ostteil des Landes kontrollieren, die bis zum Euphratfluss einfach ihr Einflussgebiet ausgedehnt hatten, ohne die hätte es nicht funktioniert. Und ich denke auch, es ist klar, aus dem Süden diejenigen, die hinzugestoßen sind, die auch nach Damaskus gekommen sind, das sind drusisch geführte Gruppen. Wir sollten hier auf jeden Fall sehen, das sind drei wichtige Machtzentren. Und dementsprechend sind es nicht nur die Islamisten, die sich das hier auf die Fahne schreiben können. Ich denke, dass wir allerdings auch ganz viele verschiedene Milizen haben, die gerade verbündet mit HTS oder der von der Türkei angeleiteten syrischen Nationalarmee an der Nordgrenze haben. Wir haben aber auch diesen Wildwuchs, den das Regime ja 2011 begann zu schaffen. Die Armee war nur ein Stützpfeiler des Sicherheitsapparates. Die schaurigen Geheimdienste waren immer noch dort und mit diesen fertig zu werden, dürfte sehr wichtig sein. Und ein Wildwuchs an mafiösen Milizen und Bürgerwehren, die das Regime auch hat agieren lassen, da ist noch ganz viel zu tun.
Apropos zu tun, einige wollten ja schnell was tun und Mbama basierten in den sozialen Medien gleich schon davon, dass man jetzt mal Flugzeuge auffahren müsse, um eben einen Großteil derer, also seit 13 Jahren sind 1 Million Syrer nach Deutschland gekommen, 750.000 sind glaube ich noch hier, sofort abschieben müsse. Wann ist denn frühestmöglich überhaupt ein Zeitpunkt gekommen, ich rede jetzt nicht von Abschieben, überhaupt eine Entscheidung zu treffen, ob das Land sicher ist oder nicht?
Ich denke, das werden wir beobachten müssen. Es ist selbstverständlich, dass solche Prozesse Zeit brauchen, dass wir eben vieles, wir heute nicht vorhersehen können. Es ist gerade mal 6 Tage her, dass dieses Regime gefallen ist. Eine Neuordnung braucht Zeit. Da sollten wir auch mal in die eigene Historie gucken, wie das in Europa so war, bis nach Revolutionen und Umstürzen wieder klar war, wohin es geht. Ich glaube, dass auf jeden Fall wir aber vermeiden sollten, in diese Abschiebedebatte zu gehen. Einerseits haben sich viele der hier Befindlichen über die Jahre sehr gut integriert und haben hier ein Leben, eine Existenz aufgebaut. Vielleicht möchten sie hier bleiben, vielleicht gibt es auch gar nichts, wohin sie zurück können, so zerstört wie das Land ist. Ich glaube aber, dass gerade Deutschland einfach so einen riesigen Vorteil hätte, mit Syrien gemeinsam eine neue Seite aufzuschlagen, weil durch eben das Öffnen der Grenzen 2015 ein ungeheures Ansehen in der syrischen Community vorherrscht und das jetzt wahlkampfbedingt für Abschiebedebatten aufs Spiel zu setzen, fände ich sehr gewagt.
Aktuell zur Lage in Syrien war das Bente Scheller, Leiterin des Referates Nahost und Nordafrika bei der Heinrich-Böll-Stiftung. Ich danke Ihnen und wünsche, soweit es geht, ein schönes Wochenende, Frau Scheller.
Sehr gerne, Ihnen ebenso.